lese den Predigtext aus Philipper 1, die Verse 1 bis 26. Paulus und Timotheus, die Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an diesem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird, und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier bin auf der Erde, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, und davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass es euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er für mich und für euch getan hat.
Ich bete. Herr Jesus Christus, wo dein Wort ist, da bist du selbst. Aber wo du bist, da haben wir das Leben. Das Leben in Fülle. Amen. Das war ein langer Bibeltext. Aber das ist eigentlich mal ganz schön. Sonst lesen wir ja in den Gottesdiensten relativ kurze Abschnitte. Aber ein Brief ist nun mal ein Brief. Und der geht eigentlich von vorn bis hinten. Das haben wir uns jetzt gespart. Wir machen nicht vier Kapitel, aber zumindest fast eines. Und man bekommt dann so ein Gefühl, einen Eindruck, wie sieht's denn zwischen Paulus und seiner Gemeinde in Philippi aus? Auf die Länge, wir haben 26 Verse gehört, hört man etwas von der guten Beziehung, von der Wärme, die zwischen Paulus und den Philippern ist. Zum Apostel Paulus werden wir morgen am ersten Bibelabend noch etwas mehr sagen. Ich will Ihnen aber heute zumindest ganz kurz sagen, dass ich den Philipperbrief ganz besonders mag. Am Anfang meines Glaubensweges, ich war Bundeswehrsoldat, hat mich ein Freund mitgenommen. Wir sind zusammen mit so einem Interrail-Ticket durch Europa gefahren und er sagte, ohne Bibel fahre ich nicht mit dir. Und es war mit das Erste, was ich bewusst gelesen habe, Philipper 4, zum Ende hin, dieser 13. Vers, alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Das hat mich umgehauen. Nur so als Beispiel. Später, als ich mich mit dem Wort Gottes mehr befasst hatte und manchmal auch damit haderte, da ist mir der Paulus wieder über den Weg gelaufen mit Philipper 2,16. Ich kürze es bewusst ab, nur die ersten Worte. Haltet fest am Wort des Lebens. Und ich habe das Glück, am morgigen Bibelabend zu einer der mir liebsten Stellen, Philipper 3, 1-16, etwas sagen zu dürfen, wo Paulus in gewisser Weise bilanziert oder abrechnet mit dem alten Leben, aber auch mit dem, das er durch Christus gewonnen hat. Nun zu dem Text von heute. Wir haben ihn bewusst jetzt nicht angeschlagen, da ist so ein Bild, das können Sie mal auf sich wirken lassen. Man tut sich ja mit abstrakten Bildern in der Regel etwas schwer. Gucken Sie nur mal so auf die Farben und die Formen. Das bleibt jetzt da, das Bild. Nachher sage ich noch mal was dazu. Der Anfang des Philipperbriefes hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Vielleicht haben Sie es noch ein bisschen in den Ohren. Ich möchte es mit Begriffen überschreiben. Und die gucken wir uns auch ein bisschen näher an. Zum Beispiel Gemeinschaft. Gemeinschaft zwischen Paulus und den Philippern bringt Paulus zum Ausdruck dadurch, dass er, vielleicht haben Sie es ein bisschen noch im Herzen, dass er so stark empfindet, wenn er den Philippern schreibt. Das ist nicht nüchtern, kühl und sachlich, sondern da ist ganz viel Wärme, Freundschaft und Beziehung drin. Er sitzt ja im Gefängnis. Und ein Wort, das mir so ins Auge gesprungen ist, er sehnt sich nach den Philippern. Das kennen wir doch. Wir sehnen uns doch auch nach Menschen, die wir mögen, aber die im Moment nicht da sind. Sehnsucht ist etwas Besonderes und sie hat auch im Glauben eine wichtige Funktion. Sehnsucht ist nämlich eine Form der Liebe. Der Liebe zu abwesenden Menschen. Paulus empfindet diese Gemeinschaft jetzt in gewisser Weise im Erinnern. Er erinnert sich an die Begegnungen, vielleicht an die Lydia, und das war ja die erste Christin in Europa, und an andere Dinge. Er empfindet im Vermissen. Er hat sich im Gefängnis wahrscheinlich, das sagt der Briefanfang, mit Timotheus getroffen. Wer nun wirklich die Feder in der Hand hatte, um zu schreiben, das ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig. Er hat Gemeinschaft mit Philippus und mit Timotheus. Und ich versuche mir das so vorzustellen, der Paulus wird dem Timotheus wahrscheinlich viel erzählt haben. Oh, diese Gemeinde, die habe ich lieb. Da sind tolle Leute. Das große Thema beim Paulus im Philipperbrief, was wir sonst zum Beispiel im Römerbrief haben, Rechtfertigung, oder im Korintherbrief, der Friede, ist beim Philipperbrief etwas ganz anderes. Die Freude. Das Wort Freude kommt 14 Mal in dem ganzen Brief vor. Und das Gebet. Das Gebet und die Sehnsucht, da verdichtet sich sozusagen etwas. Da wird etwas ganz, ganz dicht vor Gott. Paulus im Gefängnis. Was sagt er oder schreibt er? Es ist eine Gnade, was mir widerfährt. Weil Gott vermag, daraus etwas zu machen. Ganz genau wissen wir das nicht, wie das gegangen ist. Er schreibt, dass das Evangelium trotzdem seinen Lauf nimmt. Andere sind dadurch mutiger geworden, dadurch, dass ich hier im Gefängnis sitze und den Namen Jesus ausspreche. Trotzdem ist das Gefängnis, wer möchte jetzt mal mit Paulus tauschen? Das ist doch keine Traumvorstellung für uns, im Gefängnis zu sitzen. Auch keine Traumvorstellung für uns, für Jesus im Gefängnis zu sitzen. Aber Paulus ist in der Lage, weil Gott ihm so nah ist, dass er ist so mit Gott verbunden, dass er sagt, das ist Gnade. Die Philipper sind hier jetzt nicht mehr Teilhaber an den Leiden oder Nöten, sondern Teilhaber an der Gnade, die Paulus erfährt. Man könnte sagen, Paulus bewegt sich in dem Reichsten, was Gott schenkt. Das ist doch Gnade. Noch etwas. Wenn ich eine Menge von Leuten im Blick habe, ich weiß nicht, ob ich für mich in Anspruch nehmen kann, alle im Blick zu haben. Aber Paulus betont das. Auch diese Formulierung taucht mehrmals auf. Euch alle. Es sind alle im Blick. Viermal schreibt er das. Ich sehne mich nach euch allen. Ich danke Gott für euch alle. Da ist das Gebet. Ich danke Gott für euch alle. Was für eine Gemeinde. Gucken wir ruhig auf die Gemeinde, aber auch mit einem Auge, mit einem Blick auf die Gemeinde, zu der wir selbst gehören. Haben wir sie alle im Blick? Danke ich Gott für euch alle? Da sind Junge und Alte, Zögernde, Fragende, Begeisterte, Menschen mit unterschiedlichen Gaben, Tatkräftige, Sünder. Ich danke Gott für euch alle. Wenn wir ein solches Gebet übernehmen könnten. Ich formuliere es mal anders. Für euch alle heißt auch für jeden Einzelnen. Da gibt es die, die gastfreundlich sind, andere, die vielleicht den Gottesdienst leiten, der sah damals sicher noch anders aus als heute. Wieder andere, die vielleicht prophetisch reden. Wir kennen ja die Gabenkataloge. Euch alle und keiner ist ohne, dass Gott ihn beschenkt hat. Wer bist du in dieser Gemeinde? Vielleicht jemand, der andere besucht? Oder einer, bei dem man abends oder nachmittags zusammenkommen kann, um miteinander in den Heiligen Schriften zu lesen? Um im Glauben, egal wie lang der Glaubensweg schon ist, noch einmal und wieder weiterzukommen. Vielleicht bist du einer, der die im Glauben Schwachen stützt. Oder gehörst gar selbst zu denen, deren Glauben durch die Umstände des Lebens immer wieder angegriffen wird. Und die Gemeinschaft mit anderen tut dir gut. Paulus hat jeden Einzelnen, hat euch alle im Blick. Wie sieht das bei uns aus? Hab ich sie alle, die Schwestern und die Brüder, im Blick? Es scheint ja in Philippi etwas zu geben von gegenseitigem Tragen, von einer Achtung, die man füreinander hat. Respekt, würden wir heute sagen. Kein Ungeist dummen Geredes über andere. Keine Feindschaften. Später, da schreibt Paulus schon noch mal was zu Einzelnen, die ihn wohl auch ein bisschen in Misskredit gebracht haben. Aber selbst dieses sieht er positiv, weil es dem Lauf des Evangeliums dient. Ein weiterer Punkt, den habe ich schon angesprochen. Paulus ist voller Gefühl. Das ist immer in Christengemeinden eine bisschen schwierige Sache. Vor allem dann, wenn das Wort Wahrheit an die erste Stelle gestellt wird, dann wird es plötzlich so ein sachlich eckiger Klotz. Und Paulus hat Gefühl, der ist ganz weich. der streckt sich aus. Der ist voller Zuneigung. Wir sagen, Liebe ist Entscheidung. Ja, das ist ja richtig. Das will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber Liebe hat auch mit einem guten Gefühl füreinander zu tun. Gott läutert Gefühle. Wenn ich Liebe von Christus her empfange und sie von Christus her verstehe, läutert sie auch Gefühle und Gedanken. Das Gefühl muss uns nicht verdächtig sein. Wir müssen es nur an Christus andocken. Gott ist mein Zeuge, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Hören Sie, wie lang das Wort ist, sehne. So streckt sich der Paulus aus. Wie sehr ich mich sehne, da ist es übrigens wieder, nach euch allen, mit der herzlichen Liebe oder in der herzlichen Liebe des Christus. Paulus meint die Liebe, die Christus in ihm wirkt. Welch gutes Gefühl darf dabei sein. Die Sehnsucht nach denen, mit denen man Geschwisterschaft in besonderer Weise vielleicht schon erfahren hat, die kennen wir. Die kennen wir. Denken Sie mal an Ihren Glaubensweg und an diejenigen, die Ihnen vielleicht, Mariana hat vorhin den Ewald erwähnt, die Ihnen in besonderer Weise auf die Sprünge geholfen haben. Das sind diejenigen, die man vielleicht auch mal schnell eben aufsucht, weil man eine Verbundenheit empfindet. Vielleicht haben sie einen mitgetragen in einer schweren Stunde und so weiter. Ich denke zum Beispiel mit ganz großer Innigkeit, und dann frage ich mich manchmal, warum ist das eigentlich so? Ich denke an ganz viele Menschen, aber mit einer besonderen Innigkeit denke ich an meinen allerersten Hauskreis. Da, wo ich Schritte des Glaubens machen durfte. An die Agnes und den Bernie und die Theresia und wie sie alle hießen. Und habe sie vor Augen. Und ich empfinde da auch oft so etwas wie Sehnsucht. Es gibt diesen Kreis gar nicht mehr. Alle hat es in alle möglichen Richtungen verschlagen. Nur das eine Ehepaar, bei dem wir zu Hause zu Gast waren, wohnt noch dort. Diesen Kreis gibt es nicht mehr, aber ich sehne mich nach den Personen und dann denke ich, wäre doch schön, wenn wir mal wieder zusammenkommen könnten. Ja, das ist so. Das kennen wir. Dietrich Bonhoeffer, der ja im Gefängnis gesessen hat, zum christlichen Widerstand gehört, der hat im Gefängnis Briefe geschrieben an seinen Freund, der hieß Eberhard Bethge, an seine Verlobte Maria von Wedemeyer und so weiter. Diese Briefe sind, ich denke, größtenteils erhalten. Und das lese ich Ihnen jetzt mal vor, was er an den Eberhard Bethge geschrieben hat. Zunächst, schreibt er, es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines uns lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Menschen, die trauern, die wissen das. Es gibt keinen Ersatz. Der Platz, auf dem der, mit dem ich vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang gelebt habe, der bleibt leer. Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines uns lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, schreibt er. Aber es ist doch zugleich ein großer Trost, denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man gerade durch die Lücke miteinander verbunden. Indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch die Lücke miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus. Er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft, wenn auch unter Schmerzen, zu bewahren. Sie kennen diesen Satz, je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung, aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual in eine stille Freude. Das ist schon starker Tobak, den der Bonhoeffer da schreibt, weil wir ja doch dazu neigen, zuerst Gott in die Lücke reinzusetzen und zu sagen, na, der macht das schon. Die Lücke bleibt. Menschlich gesehen ist das genau richtig. Aber Gott tut etwas anderes. Oder sagen wir Christus. Wenn er die Lücke nicht ausfüllt, so gibt er der Lücke doch Sinn. Er ist kein Lückenfüller, aber er selbst ist die Fülle. Diese Fülle, in der wir bestehen, in der wir leben, mit den Lücken unseres Lebens. Paulus erwähnt in seiner Sehnsucht, da ist diese Lücke, wo seid ihr, ich kann nicht bei euch sein, füllt diese Sehnsucht mit Gebet. Das Gebet ist so etwas wie eine innere Brücke, und zwar eine doppelte. Eine innere Brücke zu den anderen, für die man betet oder für die man dankbar ist, nach denen man sich sehnt. Wir sind noch bei der einen Brücke. Beten geht ja nur in Liebe. Wirklich beten kann ich nur mit dem Willen zur Liebe. Und es ist zugleich eine andere Brücke. Brücke ist immer, das Gebet ist immer die Brücke zu dem Gott, der mir alles gibt. Ungeachtete Lücke, die bleibt. Ich habe da ein Wort gefunden. Leider kann ich Ihnen nicht sagen, wer es geschrieben hat. Beten ist ein sich selbst tragendes Gebet, das seine Kraft aus dem Bereich bezieht, dem es sich zuwendet. Es bezieht seine Kraft aus dem Bereich von Gott her, dem es sich zuwendet. Und zugleich ist es die Brücke zu denen, nach deren Gemeinschaft ich mich sehne. So, und wenn wir das jetzt alles nehmen, dann können wir mit der Sehnsucht, der Liebe, dem Gebet, mit der Gnade, die Paulus empfindet, dem Satz näher kommen, der bei Beerdigungen öfter gesungen wird. Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Der Paulus ist so stark mit diesem Christus verbunden, dass er die Dinge, die Umstände des Lebens auf ihn hin und auf das Evangelium hin zu sehen vermag. Trotzdem wählt Paulus das Leben, weil er sagt, gibt noch viel zu tun um Christi willen. Das ist auch gut so. Es gibt noch viel zu tun. Die Philipper sollen zum Beispiel im Glauben noch wachsen. Und ihre Liebe, das war Vers 9, soll noch reicher werden an Erkenntnis und Einsicht. Womit gemeint ist Erkenntnis? Das ist auch nicht so eine ganz nüchterne Geschichte. Das heißt, ich erkenne, wie sehr Christus mich liebt. Und darin können wir sehr wohl wachsen. Alle, jeden Tag. Und dann kommt diese Geschichte mit der Einsicht, die, da habe ich mir mal richtig Mühe gegeben und das griechische Lexikon wieder bemüht, man interessanterweise mit einem Wort auch übersetzen kann, das dem Grundton, den wir hier haben, sehr nahe kommt. Einfühlungsvermögen. Das ist ein Wort unserer Zeit. Ich weiß gar nicht, wer es erfunden hat. Aber so könnte man es wohl auch übersetzen. Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Eure Liebe soll reicher werden an Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Sinneswahrnehmung, Gefühl. Ganz viele Dinge, die mit der Herzenswärme zu tun haben. Und diese pflegen. Also der Paulus lässt uns wissen, und das tut mir gut, der Glaube geht auch durch Gefühle. Weil wir oft so kopflastig sind. Wir sind sehr kopflastig in unserem Glauben. Gerade auch in den frommeren Kreisen. Da müssen wir uns manchmal selbst ein bisschen an die Nase fassen. Geht es manchmal sehr kopflastig zu. Da geht es um viel, man muss viel wissen und so weiter. Man muss entschieden sein und die Wahrheit der Lehre und so weiter. Sie merken schon, wie ich mich aufbauen kann. Nicht? Und Paulus sagt, hallo, ihr dürft glauben und das, was damit zu tun hat, zu den anderen Menschen auch empfinden. Das ist doch was Großartiges. Wir sind nun mal mit Gefühlen ausgestattet, dann sollen die doch auch in unserem Glaubensleben einen Platz haben. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr sagen, wir wissen das. Wann immer wir uns begegnen oder sie einander, wir begegnen einander in und mit Gefühlen. Das geht gar nicht ohne. Das müssen wir nicht wegdrängen. Von uns. Dieses, was wir manchmal sagen, meine Einstellung zu Menschen hat sich durch Jesus Christus verändert. Führen Sie mal zurück auf durch das, was Christus an mir getan hat. Durch das, was Jesus an mir getan hat, hat sich meine Einstellung, mein Gefühl, da wird es geläutert, verändert. Diese Worte, die man manchmal sagt, das mag ich oder das mag ich nicht, bekommen, wenn sie sozusagen das Christusgefühl bekommen, eine ganz neue Qualität. Aber ich frage uns, welche Menschen in der Gemeinde sehen wir gern? Nicht, wenn Sie sich in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Zimmer zum Gottesdienst fertig machen, denken Sie da vielleicht schon an einen Menschen, auf den freue ich mich jetzt. Welche Menschen in der Gemeinde sehen wir gern? Und umgekehrt, welche vermissen wir? Gibt es da nicht genügend Menschen, die wir noch nie richtig wahrgenommen haben? Jetzt sind wir bei den Aufgaben, die Paulus uns gibt, angelangt. Dann wäre es doch heute die Gelegenheit und in der vor uns liegenden Woche, genau dem einmal nachzugehen. Da war jemand nicht da, den habe ich vermisst. Und da ist jemand, den habe ich eigentlich noch nie so richtig wahrgenommen. Aber jetzt dran. Damit wir mehr und mehr sagen können, unsere Liebe wird reicher an Erkenntnis und Einfühlungsvermögen und dieses Euch alle kommt immer mehr in den Blick. Gucken Sie sich mal dieses Bild an. Das ist ein schwieriges Bild. Als erstes hat man das Gefühl, das ist irgendwo aus dem Notizblock ausgerissen, ne? Wenn man oben diese Perforation sieht. Es ist mal so eben entstanden, vielleicht in einem Gefühlsüberschwang. Es hat verwaschene Konturen und ich nenne Ihnen jetzt einmal den Titel des Bildes. Es heißt, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Das ist ein Zitat aus dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, Philipper 1,18. Ich werde mich auch weiterhin freuen. Was schreibt Paulus da? Ja, was macht es? Ich habe meine Freiheit verloren, aber ihr steht zu Christus, der uns verbindet, der uns herzlich einander zugetan sein lässt. Da kann ich sogar sagen, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Ihr helft mir mit eurem Glauben, das Ziel im Blick zu behalten. Dieses Bild, gucken Sie es an, das wirkt doch fleckig. Die einzig klare Farbe wäre das Blau. Das ist relativ sparsam im Bild. Fast zaghaft, irgendwo in der rechten Ecke verschwunden. Aber ein paar blaue Farbsprenkler gehen doch durch das Bild. Am linken Rand tauchen sie dann auf dem weißen Grunde wieder auf. Das Schwarz erinnert vielleicht an ein Gitter, Gefängnis. Das Schwarz wirkt auch irgendwie lastend. Überall gibt es Begrenzungen, aber die Gedanken und Gebete des Paulus gehen darüber hinaus. Blau, da ist es wieder. Blau, himmlisches Blau. Rot steht für die Liebe. Das kann ihm im Gefängnis nichts anhaben. Rot und Blau stehen gleichwertig, Rot und Schwarz stehen gleichwertig in diesem Bild. Und hinter allem Licht. Ich werde mich auch weiterhin freuen. Solche Bilder werden uns ein bisschen durch die Bibelwoche begleiten. Es hat mit dem heutigen Bibeltext zu tun. Ihr seid meine Freude, schreibt Paulus, etwas ganz Großes. Mir geht es so, aber die Freude geht nicht weg. Ich komme jetzt zum Schluss. Muss ich auch, sonst kriege ich Schimpfe. Wenn Christus es ist, der uns alles gibt, die Trennung von den Geschwistern und das Leiden einer Gefangenschaft, da habe ich vorhin Gnade gesagt, um Christi willen finden statt im Leibe Christi. Da ist er, in der Gemeinschaft. Die Trennung kann uns die Gemeinschaft nicht nehmen. Die Sehnsucht sozusagen erhält uns füreinander. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das schreibt er an die Galater. Würde hier in diesem Zusammenhang auch gut passen. Christus lebt in mir und darum ist ganz anderes möglich als das, was man gemeinhin erwarten würde. Christus wird uns stärken auf dem persönlichen Weg in der Verbundenheit der Gemeinschaft, ob sie an- oder abwesend ist. Insofern hat doch die geschwisterliche Gemeinschaft einen herrlichen Sinn. Ich sage nicht, mein Ruhm ist Christus, sondern unser Ruhm ist Christus. Und sein Tag wird kommen, von diesem Tag ist ja auch die Rede. Und dann wird es in aller Vorläufigkeit, die wir erleben und die wir zum Teil auch erleiden, dann wird sein Tag auch unser Tag. Den Vorgeschmack, da sind wir doch privilegiert, erleben wir in einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Notvoll erlebte Stunden und Tage, die schwierigen Situationen dienen in Treue gelebt dem Evangelium. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, ich will Christus ähnlicher werden, immer mehr, das ist im dritten Kapitel. Das, was schwierig ist, damit will Gott etwas machen. Also wer immer für sich vielleicht momentan Schwieriges empfindet und so das Gefühl hat, da muss ich irgendwie durch, da ist ein Christus, der es mit dir aushält und mit dem du es aushalten kannst. Und da ist eine Gemeinschaft, die von dir weiß, das wäre gut, einander zu tragen. Gemeinschaft und Gebet. Wir wollen uns dem nicht entziehen, teilzunehmen am Werk des Heiligen Geistes, Christus groß zu machen.